was ist gerecht und was ist richtig. Die Frage ist im Grunde eine einzige. Was ist das Richtige, das zugleich die Gerechtigkeit vermehrt? Das ist die Frage, die heute auch hinter der Predigt immer wieder aufleuchtet. Und es ist eine Frage, die immer brandaktuell ist. Ist es richtig und führt es zu mehr Gerechtigkeit, deutsche Panzer in die Ukraine zu liefern? Laut ZDF-Politbarometer vom 27. Januar finden das 54% der Befragten richtig und 38% falsch. Ich denke, wenn wir unter uns so eine Umfrage machen würden, gäbe es auch keine 100% für die eine oder die andere Lösung. Um das Richtige, um das Gerechte auf Erden muss gerungen werden, müssen Argumente pro und contra vorgetragen, gehört, abgewogen werden. Und dann muss entschieden werden, im Bewusstsein unserer Begrenztheit und unserer ganz und gar unvollkommenen Gerechtigkeit. Der Wochenspruch aus dem Danielbuch erinnert uns daran, dass da noch etwas mehr ist als unsere Gerechtigkeit, auf die es sich zu vertrauen lohnt, nämlich Gottes große Barmherzigkeit. Auf sie können wir uns einstimmen im Gebet, heißt es im Wochenspruch. Wir liegen vor dir im Gebet und vertrauen auf deine große Barmherzigkeit. Sie will meditiert werden, denn Gottes Barmherzigkeit ist anders als das, was wir kennen und womit wir rechnen. Das macht das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg deutlich. Jesus hat es erzählt, um uns Bilder vom Reich Gottes ins Gehirn zu geben, in unsere Vorstellung zu geben. Wenn Gottes Maßstäbe zur Geltung kommen, dann sieht das mitunter ganz anders aus als das, was wir gewohnt sind. Dann kann es sein, dass es für gleiche Arbeit keinen gleichen Lohn gibt. Denn am Ende des Arbeitstages müssen alle etwas zu essen kaufen für ihre Familien. Was kann denn der dreijährige Sohn zu Hause dafür, dass den Papa keiner zur Arbeit angeheuert hat? Er will und er soll auch leben. Deshalb kommt der Papa am Ende mit demselben Lohn nach Hause wie der, der den ganzen Tag geackert hat. Es ist der Lohn, der die Familie leben lässt, einen Tag lang. Jesus hatte andere Maßstäbe beim Umgang mit Menschen als seine Zeitgenossen. Er hat das gelebt, auch von was er erzählt hat. Seine Zeitgenossen fanden es unter anderem nicht richtig, freundschaftliche Kontakte mit zweifelhaften Zeitgenossen zu pflegen, mit Leuten, die moralisch fragwürdige Dinge tun. Jesus hatte an dieser Stelle eine Weite, an der viele Anstoß nahmen. Hören wir den Predigttext für heute. Ich lese Matthäus 9, die Verse 9 bis 13. Und als Jesus von dort weiterzog, sah er einen Mann, der Matthäus hieß, am Zoll sitzen. Und er sagt zu ihm, folge mir. Und der stand auf und folgte ihm. Und es geschah, als er im Haus bei Tisch saß, dass viele Zöllner und Sünder kamen und mit Jesus und seinen Jüngern bei Tisch saßen. Als die Pharisäer das sahen, sagten sie zu seinen Jüngern, warum ist euer Meister mit den Zöllnern und Sündern? Er hörte es und sprach, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Geht aber und lernt, was es heißt, Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Die Berufung des Matthäus oder des Levi, wie er bei Markus und Lukas heißt, das ist die kürzeste aller Berufungsgeschichten. Und sie beginnt mit einem Blick. Du bist ein Gott, der mich sieht. Jesus sieht einen Mann am Zoll sitzen, einen Zöllner, einen moralisch Zweifelhaften. Der hat sich irgendwann einmal dafür entschieden, für die Römer zu arbeiten, für diese verhassten heidnischen Besatzer. Er hat einen Haufen Geld hinlegen müssen für sein Zollhaus. Das hat er als Meistbietender nämlich gepachtet von den Römern. Und jetzt plündert er dort seine jüdischen Mitbürger aus, um die Pacht und darüber hinaus seinen Gewinn zu erwirtschaften. Jeden Grenzübertritt lässt er sich vergolden. Die Grenze ist nur 4 Kilometer östlich von Kapernaum, wo Jesus wohnt. Da, wo der Jordan in den See Genezareth fließt, da ist die Grenze. Diesseits ist Galiläa, da herrscht Herodes Antipas, jenseits sind die Golanhöhen, da regiert Herodes Philippus. Und dazwischen, neben der Brücke über den Jordan, steht das Zollhäuschen. Jesus ist da schon oft vorbeigekommen, denn einige seiner Jünger sind aus Bethsaida. Das liegt auf der anderen Seite der Grenze. Der Zöllner in seinem Häuschen ist für Jesus kein namenloser Mistkerl, dem man nicht näher kommen will und von dem man auch nichts erfahren will. Jesus sieht ihn. Er sieht nicht den Zöllner, er sieht Matthäus. Jesus sieht den Menschen, der da sitzt und der sich vielleicht schon manches Mal gefragt hat, ob das eine gute Entscheidung war, die er damals getroffen hat. Ob der Preis nicht doch zu hoch war. Sicher, er kann gut leben von seinem Zollhäuschen, keine Frage. Aber dafür hassen ihn alle. Keiner will mit ihm befreundet sein, nur die anderen Zöllner, zweifelhafte Leute irgendwie. In der Synagoge und im Tempel in Jerusalem hat er Hausverbot. Er ist ja ein berufsmäßiger Sünder. Er sündigt ganz willentlich an jedem einzelnen Tag und er kann niemals wieder gut machen, was er seinen Mitmenschen über die Jahre angetan hat. So einer hat allen Kredit bei Gott verspielt, hat man ihn wissen lassen. Jesus sieht das nicht so. Er sieht Matthäus und er spricht ihn an. Folge mir, mehr nicht. Und der tut es. Er ist bereit, sich herausrufen zu lassen aus einem Leben, das nicht zu ihm passt. Jesus hat das wohl gespürt, vielleicht auch schon länger, bei mehreren Begegnungen. Wir wissen das nicht. Und als die Zeit reif war, sagt er nur diese beiden Wörter, folge mir. Mehr braucht es nicht. Alles andere war Matthäus wohl schon klar. Was Jesus macht, wie er lebt, wer da noch dabei ist, was er redet, welche Botschaft er hat. Matthäus lässt sein Zollhaus hinter sich, als es soweit ist, und beginnt ein neues Leben. Szenenwechsel. Wir sehen eine fröhliche Runde. In einem Haus bei Tisch essen und trinken, es wird gelacht und erzählt, die Stimmung ist ausgelassen, Jesus hat für jeden freundliche, wertschätzende Worte. Vielleicht ist es das Haus von Matthäus. Die Feier wird von den Pharisäern bemerkt, die hat keiner gerufen. Aber sie sind da und sie verfolgen genau, was Jesus da macht. Sie wollen wissen, warum er das macht und sie wenden sich, um das zu erfahren, an seine Jünger mit der Frage, warum ist euer Meister mit den Zöllnern und Sündern? Sie selber haben ausgeklügelte Regeln darüber, mit wem sie essen und mit wem nicht und warum. Und ihnen ist vor allem eins wichtig, sie wollen sich nicht unrein machen. Gott nicht verärgern. Sie wollen koscher leben, nicht aus einem religiösen Zwang heraus, sondern weil sie Gott ernsthaft lieben. Die Pharisäer, das sind die Evangelikalen, die Pietisten der damaligen Zeit. Und sie fühlten sich mit Jesus auf eine Weise verbunden, aber auf eine andere Weise stieß sie da auch vieles ab. Und sie suchen darüber zumindest anfangs das Gespräch, aber irgendwann geht bei ihnen die Jalousie runter, dann wollen sie nur noch schauen, wie sie ihn loswerden können. Ihre Frage in unserer Geschichte kann echtes Interesse spiegeln. Warum macht ihr das? Wir verstehen es nicht, erklär es uns. Oder auch schon einen Vorwurf. Warum macht ihr das? Wie kann er das tun? Jesus hört von der Anfrage und er antwortet ihnen selbst. Seine Antwort hat 3 Teile und die wollen wir uns genauer anschauen. Das erste, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Jesus vergleicht sich mit einem Arzt und die Menschen, mit denen er so fröhlich feiert, mit Kranken. Es ist die einzige Stelle, wo Jesus sein Tun mit dem eines Arztes gleichsetzt im Neuen Testament. Eigentlich seltsam, denn das ist überhaupt keine Heilungsgeschichte. Oder etwa doch? Auf jeden Fall geht es hier nicht um eine körperliche Heilung, wie bei den Blinden, den Gelähmten, den Gehörlosen, die Jesus sonst geheilt hat. Die Zöllner und Sünder sind jeder und jede auf ihre Weise auch nicht gesund. Aber Jesus gibt sie deswegen nicht auf. Er nimmt sie in die Mitte seines Jüngerkreises und isst und trinkt mit ihnen. Dadurch wird etwas heil bei diesen Menschen. Sie erleben Gemeinschaft, in der sie als Menschen voll und ganz akzeptiert sind. Und das im vollen Bewusstsein ihrer Lebensgeschichte. Jeder weiß, wer da mit wem sitzt. Sie müssen sich nicht verstecken. Sie müssen nichts verschweigen. Der Arzt hat sie längst gesehen und die Diagnose gestellt. Was du hast, das ist heilbar. Ich weiß ja nicht, was ihr so für Ärzte habt. Aber ich kenne es so, dass ich in der Praxis anrufen muss und einen Termin machen muss, wenn ich denke, ich sollte mal einen Arzt sehen. Ich nehme mal an, bei euch ist das ähnlich. Bei Jesus ist das andersrum. Der geht hin zu den Menschen und sieht sie an und sagt, du, komm mit. Er ruft sie zu sich und er verordnet, was Ärzte eigentlich immer verordnen, Bewegung und Ernährung. Folge mir und iss mit mir. Das ist die ganze Therapie. Das Zweite. Man könnte denken, Jesus spricht mit den Pharisäern sowie mit Ärztekollegen, denen er seine Heilmethode erläutert. Aber die Pharisäer sind für Jesus keine Kollegen. Sie sind auch Kranke. Nur, dass sie ihre Krankheit nicht bemerken. Das gibt es tatsächlich. Jemand, der schizophren ist, der am Borderline- oder Asperger-Syndrom leidet und keine Einsicht in seine Einschränkung hat, der wird kaum Wege finden, mit seiner Krankheit heilvoll zu leben. Er muss zuerst verstehen, dass er etwas hat, bevor er etwas ändern kann oder sich etwas ändern lässt. Die Pharisäer sind sicherlich nicht seelisch krank, aber sie haben eine Wahrnehmungsstörung. Sie sehen sich als die Gesunden. Sie meinen, ihre Kenntnis der Tora macht sie zu Lieblingen Gottes. Die Einhaltung all dieser ganzen Regeln, sie teilen ja die Welt ein in koscher und unkoscher und die Menschen auch. Und sie sind bereit, ihre Lebendigkeit, ihre Spontanität, ihre Leidenschaft zu opfern an vielen Stellen. Und das fordern sie auch von ihren Mitmenschen. Sie strahlen dadurch nicht mehr die Liebe und Freundlichkeit Gottes aus, um die es ihnen doch eigentlich geht, sondern unbarmherzige Strenge. Wenn sie auftauchen, wird es kalt und technisch. Deshalb gibt auch Jesus auch ihnen eine Therapieempfehlung. Geht aber und lernt, was es heißt. Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Was sie lernen sollen, ist ein Zitat aus dem Prophetenbuch Hosea. Der kritisiert Jahrhunderte vorher im Namen Gottes die Formalisierung des Gottesverhältnisses. Die Menschen zu Zeiten Hoseas meinten, Gott zu gefallen, indem sie Vorgeschriebenes tun. Bei Hosea sind es die vorgeschriebenen Opfer. Die Menschen machen aus ihnen einen Ritus, der eine Rückkehr in die Gemeinschaft mit Gott ermöglicht, oder aus diesem Ritus einen Mechanismus. Also aus etwas Positivem, was die Menschen zurückholen soll in eine herzliche Gottesbeziehung, hat man zu Hoseas Zeichen einen reinen kalten Mechanismus gemacht. Ich mache das, dann habe ich den Anspruch, bei Gott wieder in Ordnung zu sein. Das Herz bleibt unberührt. Ihm geht es nur um sein eigenes Wohlergehen. Es findet keine Gottesgemeinschaft mehr statt und auch keine Gemeinschaft mit Menschen. Keine Barmherzigkeit mit denen, die unter die Räder gekommen sind, und von denen gab es etliche zu Zeiten Hoseas. Und er kritisiert das. Er sagt, hier läuft was falsch. Wenn ihr meint, dass es nur um euch persönlich und Gott geht und ihr das mechanisch betrachten könnt, Barmherzigkeit ist das, worum es geht. Jesus erinnert die bibeltreuen Pharisäer seiner Zeit an dieses starke Gotteswort. Macht doch aus eurer Religion kein Imprägnierspray für euer Herz. Geht hin und lernt, die ihr meint, alles zu wissen und andere belehren zu müssen. Auch ihnen verordnet Jesus Bewegung. Geht und lernt. Aber wohin sollen sie gehen? Wo können sie lernen, was sie nicht begriffen haben? Dass Gott Barmherzigkeit will und keine Opfer. Das Thema Opfer ist gerade sehr aktuell in unserem Bund. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. 2021 ist ein Buch erschienen mit dem Titel Glauben, Lieben, Hoffen, die Grundfragen des christlichen Glaubens verständlich erklärt. Darin ist unter anderem ein Artikel über das Verständnis des Todes Jesu als Sühneopfer enthalten. Dieser Artikel hat Diskussionen im Bund ausgelöst, weil er die These enthält, dass Gott der Menschheit ihre Sünde auch ohne das Kreuz vergeben kann. Gott brauche das Opfer seines Sohnes nicht, um barmherzig sein zu können, so die These. Sein Tod müsse nicht als Sühne interpretiert werden, die Gottes Zorn über die Sünde der Menschen besänftigt. Das sind eigentlich keine neuen Ideen, die sind schon im Mittelalter gedacht worden und gelten in der katholischen Kirche als legitime Lehrmeinung der franziskanischen Schule. Sie weicht zwar vom Hauptstrom der katholischen Lehre ab, wurde aber nie als Irrlehre verworfen. Die evangelische Theologie ist diesem katholischen Hauptstrom gefolgt, bis heute durch die Reformation hindurch, und sie ist auch freikirchliche Lehre. So reagieren heute auch Freikirchler irritiert bis verärgert, wenn jemand die Frage stellt, ob Gott nur vergeben kann, weil das Blut Christi am Kreuz geflossen ist, oder ob er es nicht auch aus reiner freier Barmherzigkeit so kann. Geht aber und lernt, was es heißt, Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Ich höre das auch als einen Aufruf an mich. Ich bin mehr Pharisäer als Zöllner. Ich habe Theologie studiert, ich kenne mich aus. Als Baptisten stehen wir auch insgesamt der pharisäischen Bewegung näher als denen, die den Glauben in den Wind geschlagen und ihren persönlichen Profit zu ihrem Gott erklärt haben. Wir stehen alle miteinander in der Gefahr, über der Betonung des Opfers die Barmherzigkeit zu vergessen. Wir opfern auch, wir opfern den Sonntagmorgen, wir opfern einen Teil unseres Geldes, wir opfern Zeit für die Gemeinde und für unsere persönliche Gottesbeziehung. Und das ist auch alles gut und richtig, wenn wir es nicht zähneknirschend tun, sondern aus Liebe, wie für einen geliebten Partner. Wenn wir es nicht von anderen verlangen, als hinge ihr Heil daran, unseren Ratschlägen zu folgen. Wir sind von Jesus trotz aller Opferbereitschaft aufs Lernfeld geschickt. Barmherzigkeit will Gott, und das haben wir niemals fertig gelernt. Gerade wenn wir nicht so sehr darauf angewiesen sind, weil wir doch so vieles verdient haben, zumindest bei den Menschen, weil wir Ansehen haben. Das Kreuz ist für mich ein Lernort. Da lerne ich, dass einer bis zum Äußersten zu gehen bereit war, der die Barmherzigkeit Gottes verkörpert hat wie niemand sonst. Die Barmherzigkeit Gottes gegenüber Zöllnern und Sündern, gegenüber Ehebrecherinnen, gegenüber römischen Henkersknechten, die ihm die Nägel durchs Fleisch getrieben haben, und zuletzt sogar noch dem Schächer am Kreuz. Er hat vergeben und uns aufgetragen zu vergeben, und zwar aus Barmherzigkeit. So wie Gott barmherzig ist und aus Barmherzigkeit vergibt und nicht, weil er einem höheren Gesetz unterworfen wäre, das Blut für Vergebung fordert. Im Reich Gottes gilt eine andere Gerechtigkeit als unter uns Menschen. Da kriegt der frühe Vogel denselben Wurm wie der späte. Und weder den ersten noch den letzten beißen die Hunde. Das Dritte, was Jesus den Pharisäern sagt: Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Auch das ist nicht Teil eines Kollegengespräches, sondern ein Ruf. Den Sünder Matthäus ruft Jesus mit nur zwei Worten: Folge mir. Für die pharisäischen Sünder, die sich für Gerechte halten und für Gesunde, braucht er viel mehr Worte. Aber wäre er an ihnen nicht interessiert, dann hätte Jesus ihn durch seine Jünger ausrichten lassen können: Mit euch rede ich nicht, ihr seid nicht meine Zielgruppe. Aber nein, er schaltet sich sogar ein in das Gespräch zwischen Jesus und seinen Jüngern, und er ruft auch die, die sich noch nicht als Kranke und als Sünder sehen können. Jesus ist also der Arzt, der uns sieht und uns von sich aus in seine Sprechstunde ruft. Er ruft die Zöllner und Sünder und kennt sie mit Namen. Er ruft sie heraus aus dem, was ihre Lebendigkeit abschneidet. Er ruft sie in die Gemeinschaft derer, die diesen Ruf auch gehört haben und sich haben rufen lassen. Er isst und trinkt mit ihnen und lässt sie erleben, dass sie nicht von Gott und Menschen verlassen sind. Und er ruft auch die, die sich für gerecht und gesund halten und es eigentlich gar nicht sind. Er ruft sie in die Weite und er fordert sie auf, das Wissen sein zu lassen und das Lernen neu zu beginnen. Ihre Fixierung auf das Opfern hat sie einsam und hart gemacht wie den Bruder des verlorenen Sohnes. Sie sollen Barmherzigkeit lernen und dann sollen sie dazukommen und mit den Zöllnern und Sündern gemeinsam feiern und essen und trinken. Auch ihnen verschreibt Jesus also Bewegung und Ernährung, wie jeder gute Arzt das tut. So ist es richtig. Das ist gerecht bei Gott. So ist es und so wird es sein im Reich Gottes. Amen.